zu sein. Schön, dass ihr da seid und euch nicht von der Wärme abhalten habt lassen. Mich wurde heute Abend eine Bitte an mich getragen, ich soll von hier predigen und in Vollmacht. Dann habe ich gesagt, vom Tisch predigen geht, aber für die Vollmacht habe ich leider den Anzug zu Hause vergessen. Schön, dass ihr mir trotzdem zuhört. Zu Anfang der Predigt möchte ich beten. Jesus, danke, dass dieser Sonntag da ist, dass du uns diese Zeit gibst miteinander. Und nicht nur einfach, weil wir nicht wüssten, was man mit einem Sonntagabend anfängt, sondern weil du der bist, der uns verbindet und zusammenbringt. Vater, du bist der, der sagen kann oder über den gesagt wird, dass deine Worte hier Licht auf unserem Weg sind. Eine Hilfe, um zu sehen, wo es hingeht. Und ich bitte dich darum, dass das auch heute Abend der Fall ist, dass du in deiner unnachahmlichen Art und Weise wirkst, dass du durch die Worte der Bibel sprichst, mitten in unsere ganz unterschiedlichen Lebenssituationen hinein. Amen. Vor ein paar Wochen war ich bei einer Urnenbeisetzung. Ich habe so als Pastor hin und wieder doch einmal die Aufgabe, sowas zu machen. Und es ist ein unglaublich unwirkliches Moment. Da versammeln sich Familienangehörige, Freunde, Bekannte von einem Menschen, um Abschied zu nehmen. Und ich selber bin nicht nur irgendwie der Funktionär, der den Job macht, diesen Master of Ceremony, dieser Zeremonienmeister, sondern ja auch einer, der Abschied nimmt. Und ich stehe vor diesen Leuten in der Böblinger Kapelle hier auf dem alten Friedhof. Und ein Teil von dieser Trauerfeier ist, nochmal zu gucken, was hat das Leben dieser Person ausgemacht. Und es ist unglaublich unwirklich. Innerhalb von ein paar Minuten erzählst du von einem Leben, das Jahre und Jahrzehnte gefüllt hat. Innerhalb von Minuten handelst du das ganze Leben von einer Person ab. Absolut merkwürdig. Du guckst dahin, was hat diese Person ausgemacht? Was war ihr wichtig? Für wen war sie wichtig? Wen hat sie geprägt? Und dann ist irgendwie schon so eine Frage, die irgendwie in diesem Raum mitschwebt, die, was bleibt hier von einem Leben, das zumindest auf der Erde zu Ende gegangen ist? Was bleibt hier von einem Menschen übrig, der gestorben ist? Es bleibt eine Lücke erstmal, eine Zäsur ist da. Da fehlt jemand. Es bleiben Erinnerungen, es bleiben Bilder, es bleiben Menschen, die diese Person vielleicht großgezogen, geprägt, geliebt hat. Manchmal bleibt ein Nachlass, ein Erbe da. Von großen, bekannten Menschen bleiben vielleicht irgendwelche bekannte Sätze übrig. Wenn man diesen Satz sagt hier so, I have a dream, dann wissen viele, wer von wem er ist. Das bleibt von diesem Menschen übrig. Oder vielleicht, wenn du Klassik magst, dann bleiben diese Werke von einem Beethoven über Jahrhunderte hinweg eine stehende Größe. Von manchen Leuten bleiben vielleicht sogar berühmte letzte Worte. Nach manchen wird eine Straße benannt. Andere bekommen sogar ein Denkmal gesetzt, so ein riesiges Teil, wo diese Person irgendwie obendrauf steht in so einer ehrwürdigen Pose, jemand, zu dem er aufgucken kann. Was bleibt von einem Leben? Vielleicht ist das eine Frage, die für dich schon mal da war. Was bleibt hier von meinem Leben übrig? Vielleicht ist nicht die wichtigste Frage. Und doch ist sie manchmal da. Heute ist dieser Abschluss der Abraham-Reihe. Und da ist so ein bisschen die Frage, was bleibt von diesem Leben? Wir haben über ein paar Wochen jetzt hier miteinander diese Reihe über ein Leben, das 175 Jahre gedauert hat. Was bleibt von diesem Leben übrig? Diese bunte Mischung aus Höhen und Tiefen, diese Mischung aus Vertrauen und Versagen hier, von erfüllten Versprechen Gottes bei Abraham. Bei ihm ist es so, dass es keine berühmten letzten Worte gibt. Und doch gibt es diese Zusammenfassung seines Lebens, die ich heute Abend mit euch angucken möchte. Sie kommt aus dem Neuen Testament. Ihr findet sie im Hebräerbrief, das Kapitel 11, die Verse 8 bis 19, wenn du es mitlesen magst in deiner eigenen Bibel oder hier hinter mir an der Leinwand. Das Kapitel 11 im Hebräerbrief, das ist so eine Ansammlung von Personen aus der Bibel, die wie so ein Vorbild sind, die ein klein bisschen so wie so auf ein Denkmal gehoben werden, zu sagen, hey, schaut euch die an. Wir sind wie sie Menschen, die zu Gott gehören. Schaut an, wie sie ihm vertraut haben. Abraham ist einer davon. Ich lese uns diesen Abschnitt nach der Basisübersetzung. Und da heißt es, aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als Erbe bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten mit Isaak, mit Jakob, die Miterben derselben Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht, die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. Und aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte, denn sie war schon zu alt. Aber sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Entschuldigung. Deshalb stammen von einem einzigen Mann so viele Nachkommen ab. Noch dazu von einem, der schon zeugungsunfähig war. Sie wurden so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie das Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das zu empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hat. Aber sie haben es von fern gesehen und willkommen geheißen. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein. Wenn sie so etwas sagen, machen sie nämlich deutlich, dass sie eine Heimat suchen. Und dabei haben sie sicher nicht an die Heimat gedacht, aus der sie einst fortgezogen waren. Denn sie hätten ja Zeit genug gehabt, dorthin zurückzukehren. Nun streben sie aber nach einer besseren Heimat. Nämlich nach der Heimat im Himmel. Und deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. Und aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe gestellt wurde. Er hat also seinen einzigen Sohn als Opfer dargebracht. Und dabei hat ihm Gott doch das Versprechen gegeben und zu ihm gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Das Letzte. Abraham, er rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Und daher hat er Isaak als ein Zeichen dafür auch lebendig zurückbekommen. Ein unglaublich langer Text. Eine Geschichte, eine Formulierung, die sich durchzieht von vorne bis hinten in diesem Abschnitt, ist diese: Aufgrund seines Glaubens. Aufgrund seines Glaubens tut Abraham auf seinem Lebensweg eine riesige Menge an verrückter Dinge. Aufgrund seines Glaubens zieht er los. Von Gott irgendwo hingeschickt, ohne genau zu wissen, wo er hinkommt. Es könnte überall sein, er könnte überall landen, in Oberschwaben, in Sindelfingen. Grausame Dinge könnten ihm zustoßen, ja? Aber er zieht los, er wird von Gott in dieses Land Kanaan geführt, das heutige Israel und Palästina. Aufgrund seines Glaubens und aufgrund ihres Glaubens werden Sarah und Abraham Eltern. Mit 75 wird Abraham berufen und es geht nochmal 25 Jahre, bis die beiden den kleinen Isaak, dieses Butzele, dieses kleine Menschle in Händen halten. In diesen 75 Jahren war das schon ein riesiges Thema. Abraham, wann wirst du endlich Vater? Und dann zieht sich das nochmal, trotz Gottes Verheißung, weitere 25 Jahre. Und dann heißt es doch, aufgrund ihres Glaubens sind sie Eltern geworden. Das ist somit dieser Punkt, aufgrund ihres Glaubens. Dass sich das so durchzieht, dass sie Gott vertrauen, auch wenn das da warten bedeutet. 25 Jahre. Also ganz ehrlich hier, wenn ich manchmal für Dinge mehr als ein Jahr bete, komme ich manchmal an den Punkt, vielleicht ist es dran, diese Geschichte an den Nagel zu hängen. 25 Jahre. Aufgrund ihres Glaubens. Und aufgrund seines Glaubens ist er bereit, etwas zu tun. Jedes Mal, wenn ich es ausspreche oder lese, bleibt mein Herz für einen Moment stehen, dass Gott zu Abraham sagt, hey, bring diesen Sohn, auf den du effektiv nicht nur 25 Jahre gewartet hast, bring ihn mir als Opfer dar, auf einem Altar. Diejenigen von euch, die Eltern sind, die mit mir Eltern sind, es muss dir eiskalten Buckel runterlaufen lassen. Allein schon bei dem Gedanken, ich hab konkretes Gesicht von meinen Kindern vor mir. Und das, was Gott dort von ihm verlangt, unglaublich. Aber es heißt, Abraham lässt sich darauf ein, weil er Gott kennt. Weil er, so heißt es in unserem Abschnitt, er rechnet damit, dass Gott sogar aus Toten wieder Lebendige machen kann. Und es endet da damit, dass in letzter Sekunde Isaak nicht geopfert wird. Aufgrund seines Glaubens ist dieser Abraham Wege gegangen, die im wahrsten Sinn des Wortes unglaublich sind. Man könnte meinen, so jemand, der verdient so einen großen Marmorsockel mit einem Abbild von sich selbst in Überlebensgröße, in irgendeiner ehrwürdigen Position, so ein bisschen verklärt vor sich her starrend. Könnt meinen, Abraham ist der Glaubensheld schlechthin. Er, der vertraut auf Gott selbst, wenn es bedeutet, lange zu warten. Das Ding, was hier nicht erwähnt wird, aber was die Hörer von diesem Brief genau wissen, ist, dass Abraham nicht nur voller Vertrauen, sondern eben auch voller Versagen ist. Es ist ein Mann, der nicht nur voller Vertrauen über eine lange Zeit, sondern auch immer wieder voll Versagen ist. Abraham ist losgezogen von seinem Zuhause in Ur. Irgendwann auf diesem Weg ins Land Kanaan, so hat Stephen diese Einheit gehabt, ist er mal rechts abgebogen mit seiner Verwandtschaft und in Haran geblieben. Und es braucht erst Gottes erneuten Anschub, dass er loszieht. Abraham ist ein Mann, der zweimal vor Königen seine Frau als seine Schwester ausgibt, weil er Angst hat, er wird getötet, weil sie schön ist. Glaubt ihr das? Obwohl er Gott erlebt auf diesem Weg. Er hat diese unbändige Angst vor Menschen und ihrer Macht. Abraham und seine Frau, sie beide lachen darüber, als Gott ihnen sagt, ihr werdet nochmal Eltern, sucht euch schon mal eine Hebamme, googelt schon mal, was die Grundausstattung ist. Ja? Kita-Platz, man könnte es brauchen. Die beiden lachen an unterschiedlichen Stellen, aber sie lachen drüber. Sie kommen sogar an den Punkt, als sich die Jahre hinziehen und Abraham nicht Papa wird und Sarah nicht Mama, dass sie hier so diese Dienerin, die Hagar, schnappen. Abraham wird Papa und es kommt ein Sohn von Hagar auf die Welt. Und Gott sagt ihm, nee. Ich habe gesagt, Sarah soll die Mutter deines Nachkommen werden. Auf ihm liegt dieser Segen. Abraham kommt auf den Trichter, ich habe immer noch keinen Sohn. Dann wird einfach mein Verwalter, der Eliezer, wird halt mein, hier so mein, ja, wie soll man sagen, hier so mein Erbe. Auch das gehört zu diesem Mann. Und plötzlich fühlt er sich irgendwie nicht mehr so nach Marmor oder nach Marmorsockel und großer, überlebensgroßer wirkenden Glaubensheldenstatue an. Die Leser des Hebräerbriefs wissen das. Was für ein Bild hast du von einem Abraham? Einerseits so hochgehoben hier im Hebräerbrief und zum anderen so unglaublich realistisch mit all diesem Versagen, das zum Vertrauen dazukommt. Es ist verrückt, dass Gott diesen Mann zum Glaubensvorbild macht. Dass so eine realistische Figur so in der Bibel positioniert wird. Dass er ein Glaubensvorbild ist, nicht weil er perfekt ist, sondern weil er in dieser Mischung aus Vertrauen und Versagen sich trotzdem an Gott festhält. Ich bin froh, dass die Bibel voller solcher Menschen ist. Nicht Leute, die irgendwie auf diesem 2 Meter Marmorsockel oben stehen, sondern Menschen, wenn man ihnen begegnen würde, auch wenn unsere Lebenssituationen ganz anders sind als die von Abraham und wahrscheinlich keiner von uns 175 wird, ja. Aber so diese Grunderfahrung, die ist auf Augenhöhe. Die Frage, hey, kann ich Gott vertrauen und ich bin am Warten drauf, dass er was tut. Das ist die gleiche Herausforderung. Und manchmal ist eben die Frage, ja, vertraue ich weiter, auch wenn ich warten muss, wenn ich irgendwie nicht das schnelle Erlebnis habe, dass Gott was tut. Es gibt genug Dinge, auf die ich gerade warte, auf die du vielleicht wartest, wofür du betest und hoffst, für dich persönlich oder auch für andere. In Böbling beten und hoffen wir gerade für laufende Asylverfahren, wo du vor Richtern sitzt und denkst, hey, hoffentlich, Gott, machst du da irgendeine Geschichte möglich, dass diese Leute nicht wieder zurück in ihre Heimat müssen. Es wäre die absolute Katastrophe gefühlt. Wir beten für Wohnungen, für Kita-Plätze, Dinge in Böblingen, die alles andere als weit verbreitet sind. Ja, das ist das Gegenstück zu Baustelle und Gänse in Böblingen. Es gibt kaum welche, also Wohnungen und Kita-Plätze. Wir beten um Heilung von Menschen, dass Gott einen Schlag tut und jemand wieder gesund ist, dass Ärzte ins Staunen kommen und sich fragen, was ist mit dem passiert? Ja? Es ist die Hoffnung und wir bleiben da immer wieder dran. Und vielleicht kennst du genau das, auch vielleicht das Beten dafür, dass eine Beziehung endlich wieder möglich ist, dass Leute wieder einen vorsichtigen Kontakt zueinander finden. Betend und wartend, was Gott tut. Abraham, er hat Gott vertraut mit diesem Warten, das dazugehört hat. Wenn man so ein bisschen guckt und sich überlegt, dieser Abraham, am Ende seines Lebens hat er so ein bisschen den Eindruck, bei allen Geschichten ist irgendwie ein Haken dran. Am Ende seines Lebens, sogar ein bisschen früher, hat dieser Mann seine Schäfchen im Trockenen. Überall ist ein Haken dran. Das heißt, er stirbt zufrieden und lebenssatt. Ist 175 Jahre alt worden, ja. Puh. Also jetzt zumindest von der Menge der Jahre her könnte ich meinen, Wahnsinn, ja. Man könnte meinen, bei ihm ist alles gut ausgegangen. Das Happy End ist perfekt. Endlich an ein Ende kommen. Aber der spannende Punkt an unserem Abschnitt heute ist, es ist bei Abraham nicht alles erfüllt. Es ist nicht alles an einem Endpunkt, dass man sagen kann, jawohl, ein Haken dran. Ich lese hier den Vers 9 vor. Das ist nämlich noch nicht in Erfüllung gegangen. Vers 9, da heißt es, aufgrund seines Glaubens lebte er als ein Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten mit, also ebenso auch sein Sohn, der Isaak, der Jakob, die Miterben derselben Verheißung waren. Abraham hat kein Land besessen, wirklich. Doch ein kleines bisschen, ein paar Quadratmeter hat er besessen. Er hat diesen Grabort hier so, diesen Platz für das Grab von Sarah und später auch für sich gekauft. Aber der Rest dieses Landes hat ihm nie gehört. Er war ein Camper, ein Nomade, ohne einen festen Wohnsitz, durch und durch und durch, immer unterwegs, trotz dieses Versprechens. Und sein Junior Isaac genauso, sein Enkel Jakob genauso. Alles Nomaden, alles Camper, keinen festen Wohnsitz. Erst viele Generationen später erleben das, wie aus dieser Verheißung eine Wirklichkeit wird. Abraham hat Gott vertraut, mit allem Warten, das das bedeutet hat. Sogar ein Warten über seine Lebenszeit hinaus. Vers 13 wird genau diese Spannung nochmal weiter beschrieben. Sie alle, da ist Abraham, Isaac, Jakob gemeint, sind im Vertrauen gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie haben es nicht bekommen. Da hatte keiner einen großzügigen Bauplatz irgendwo in Hebron oder in sonst irgendeiner anderen Stadt in diesem Land, wo du nicht hier dir die Packung Eier hier deinem Nachbar von einem Küchenfenster zum anderen reichen kannst. Die hatten kein fixes Zuhause. Sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie haben das von ferne gesehen und willkommen geheißen. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein. Abraham und seine Nachkommen haben darauf vertraut, dass dieses Land irgendwann ihren Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkeln zu Hause sein wird. Das ist die große Hoffnung gewesen. Sie haben Gott vertraut, auch wenn das Warten bedeutet, über ihre Lebenszeit hinaus. Sie haben keinen großzügigen Bauplatz bekommen. Und doch haben sie auf ein Zuhause gehofft. Doch haben sie auf ein Zuhause gehofft. Und davon reden die Verse 10 und 16. Und so ein bisschen, worum es im Kern geht, seht ihr hier nochmal in Orange markiert. Da heißt es, Abraham, er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht. Die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. 16, nun streben sie, Abraham, Isaac und so weiter, aber nach einer besseren Heimat. Nämlich der Heimat im Himmel. Und deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. Als ein Mensch, der sein Leben lang Nomade und Camper war, hofft Abraham drauf, dass Gott ihm zu Hause gibt. Nicht im Neubaugebiet von Hebron, nicht irgendwie dort in der Vorstadt, sondern er hofft auf ein Zuhause bei Gott. Abraham vertraut Gott auch über das Warten seiner Lebenszeit hinaus. Das Warten drauf, dass er als einer, der immer Nomade war, bei Gott ein festes Zuhause bekommt. Ein Zuhause im Himmel. Dieses Zuhause, von dem er hier spricht, von dem hier die Rede ist, worauf Abraham damals gehofft hat, ist in der Offenbarung wiederum die Rede. Offenbarung 21, da ist dieses Bild von einer Stadt, die die Bibel das neue Jerusalem nennt. Und mal so, um so einen kurzen Blick drauf zu haben, es lohnt sich, das ganze Kapitel mal anzugucken, aber da ist diese Hoffnung dann Wirklichkeit, auf die schon ein Abraham gewartet hat. Was da heißt in Offenbarung 21, Vers 3, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen wohnen. Das ist diese spannende Mischung, dass Gott nicht nur ihr Nachbar wird, sondern dass Gott dafür sorgt, dass sie sein Nachbar werden. Dass ein Abraham ein Zuhause hat. Und ganz ehrlich, bis zum Vorbereiten dieser Predigt habe ich eigentlich nicht gedacht, dass Abraham und ich und du an dieser Stelle so unmittelbar auf Augenhöhe sind. Dieses Warten, Hoffen und Vertrauen darauf, dass Gott dir und mir ein Zuhause bei sich geben wird. Ich habe gedacht, beim Abraham am Ende seines Lebens oder gegen Ende seines Lebens, er hat alles erreicht. Sein Leben war, wie man im Schwäbischen so schön sagt, ein Gmätswiesle. Ja, das Ding ist eigentlich geklärt. Aber dass dieser Abraham genauso wartet und hofft, endlich ein richtiges Zuhause bei Gott zu bekommen. Das fand ich erstaunlich. Dass er Gott vertraut, auch wenn das das Warten bedeutet. Das ist keine Vertröstung irgendwie auf die Ewigkeit, kein leeres Hoffen, sondern es ist dieses Warten drauf, dass Gott für uns ein Versprechen erfüllt. Es ist wie mit dem, was ich im Rucksack vergessen habe. Es ist wie mit dem hier. Kleine Dessertlöffel. Wenn du gerade sonntags, vielleicht heute mit deiner Family hier richtig festlich gegessen haben solltest oder wenn du bei jemandem zum Essen eingeladen bist, dann ist irgendwo hin und wieder dieses Teil mit auf dem Tisch. Ja? Siehst du hier auf dem Bild, da ist nicht so sonderlich groß drauf, weil ganz ehrlich, manchmal geht er auch ein bisschen verloren hier so in der Gemengelage des Tisches. Ja? Aber dieser kleine Löffel ist mit drauf. Wenn du beim Essen bist und dieses Teil liegt mit auf dem Tisch, dann kommt keiner, außer vielleicht meinem Sohn, auf den Trichter, dass man den Hauptgang da damit essen könnte. Ja, der ist ein bisschen älter als zwei. Ja, der isst auch mit einem kleinen Löffel hier die Spätzle und was es so gibt. Aber normalerweise kommt keiner drauf, mit dem Dessertlöffel das zu essen, was es beim Hauptgang gibt. Es ist klar, was noch kommen wird. Manche sagen, ja, hier so, das ist so manchmal das Ding. Ah, da liegt noch der kleine Prophet auf dem Tisch. Ja? Weil die Erwartung da ist, nach dem Hauptgang könnte, sollte, müsste es mit fast absoluter Wahrscheinlichkeit noch Nachtisch geben. Du siehst noch nichts vom Eis, das gerade noch im Kühlschrank oder im Gefrierfach im Keller ist. Du siehst noch nichts vom Traube-Cookies-Nachtisch, der noch im Kühlschrank steht. Du hast noch keine Ahnung. Du hast noch kein Stück von diesem Nachtisch im Mund. Aber du siehst diesen Löffel und hast die Erwartung, dass da was kommt. Es ist diese Erwartung da, dass etwas kommt. Und so wird im Hebräerbrief Glaube beschrieben. Der Glaube ist das Festhalten an dem, worauf man hofft. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Aber da ist Gottes Versprechen da, das so ist wie dieser kleine Dessertlöffel bei einem richtig guten Mittagessen. Das macht Glaube in der Bibel aus. Gott zu vertrauen, auch wenn das Warten bedeutet, auch wenn bisher nur das Versprechen, nur der Dessertlöffel da ist auf das, was Gott vorhat. Manchmal in der Gegenwart ist das die große Herausforderung, Dinge, wo du wartest, hey Gott, wann tust du was? Und es gehört dazu, wir warten drauf, dass Gott etwas tut. Ein Theologe, den ich gelegentlich schätze, ist N.T. Wright, dieser etwas ältere Herr, der diese große, dicke Frage einfach mal auf den Tisch stellt. Werden wir Gott weiterhin in Bezug auf seine Verheißungen vertrauen, auch wenn es wenig Anzeichen gibt, dass sie sich zu unseren eigenen Lebzeiten erfüllen werden? Auf gut Deutsch packe ich das Gott zu vertrauen, selbst wenn ich warten muss. Und wenn manche Dinge, die angekündigt sind, erst dann passieren, wenn ich nicht mehr lebe. Vielleicht ist es die Chance, dir die biblischen Dessertlöffel anzugucken. Diese Versprechen, die Gott uns in der Bibel gibt. Manchmal, wenn man nicht genau weiß, wo finde ich sie, dann ist vielleicht der erste Anfang mal zu googeln und zu sagen, Gottes Verheißungen in der Bibel. Und zu sehen, welche Verse tauchen da auf. Und zu sehen, hey Gott, das ist das, was du versprichst, an dem will ich mich festhalten. Vielleicht ist es dran, mitten in dieser Zeit, in der du wartest, das neu zu beten. Gott, ich warte auf dich und die Erfüllung deiner Versprechen. Manchmal, so habe ich schon erlebt, ist es auch gut, Gott einen Brief zu schreiben und ihm zu sagen, ich hänge in genau dieser Spannung. Es ist das Warten und das Vertrauen auf Gott im Hier und Jetzt und gleichzeitig ist das Vertrauen auf Dinge, die erst in Ewigkeit sind. Steven hat mir diese Geschichte von einer Rentnerin erzählt, nicht hier aus Schöneich, damit jetzt keiner vom Stock und Stuhl oder sonst was fällt. Also die Geschichte, ob sie wahr ist, man weiß es nicht, aber wenn sie nicht wahr ist, ist zumindest eine schöne Geschichte, sagt man manchmal. Diese Geschichte von einer Rentnerin, die zu ihrem Pfarrer, zu ihrem Pastor sagt, dass eins klar ist, wenn ich beerdigt werde, dann will ich einen Dessertlöffel in die Hand kriegen in meinem Sarg. Warum? Sie sagt, es ist die Hoffnung und die Gewissheit, dass das Gute und Wunderbare kommt. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es noch nicht geschmeckt, aber ich will das selbst in meinem Tod zum Ausdruck bringen. Es ist diese Hoffnung und diese Erwartung da. Es geht eben nicht darum, wie es so schön heißt, den Löffel abzugeben, sondern ihn umso mehr festzuhalten in dieser Erwartung, was Gott tun wird. Das ist das, worauf Abraham gehofft hat, wo Christen heute drauf hoffen und mit Offenbarung 21 Wirklichkeit wird. Sich daran festzuhalten, obwohl ich jetzt, heute, 2022, noch nichts davon geschmeckt habe, noch nichts greifbar vor meinen Augen habe. Vielleicht ist dieser Sonntag, diese Woche die Chance, die Offenbarung 21 nochmal zu schnappen. Ist manchmal ein bisschen herausfordernd zu verstehen, was wird hier beschrieben, aber so ein Gespür, so ein Vorgeschmack dann doch irgendwie zu bekommen, was erwartet mich? Was ist dieses Versprechen, das Gott ankündigt. Und vielleicht ist es auch für dich die Chance, so habe ich es diese Woche gemacht beim Predigt vorbereiten und beim Textlesen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der auf seinem Schreibtisch so gut wie nichts hat. Ja, ich gehöre zu dieser Gruppe von Menschen, die gnadenlos Ordnung auf dem Schreibtisch braucht. Ja, vielleicht gehörst du gar nicht zu dieser Sippe. Aber diese Woche ist eine zusätzliche Sache auf meinen Schreibtisch gekommen, der die vergangenen Tage da lag und der die kommenden dort liegen wird. Ein Dessertlöffel. Heißt, dieses Bild und diese Hoffnung und diese Erwartung, dass Gott seine Versprechen hält, dass er vertrauenswürdig ist, selbst wenn ich jetzt drauf warten muss. Aber dass, wie Abraham, diese Hoffnung bleibt und spätestens in der Ewigkeit mit allen Sinnen zu greifen ist. Ich möchte mit uns beten. Und du magst, dass du dazu aufstehen. Vater, wie gut ist, dass du vertrauenswürdig bist. und habe Dank, wie oft es schon sichtbar und deutlich geworden ist, wo du mächtig gehandelt hast. Und du siehst gleichzeitig genauso, wo wir als Einzelne oder als Gruppen oder als ganze Gemeinde darauf warten, dass du in deiner unnachahmlichen Art und Weise handelst und deine Versprechen erfüllst. Du weißt, wie real oder unreal und mordsweit entfernt diese Wirklichkeit ist, dass wir eines Tages bei dir sind, dass du uns ein Zuhause gibst, du unser Nachbar wirst. In diesem Warten auf diese Wirklichkeit bitte ich dich um immer wieder neu um das Vertrauen zu dir, dass selbst im Warten du vertrauenswürdig und gut bist. Wir sind so auf dich angewiesen, sowohl bei Dingen, wo es jetzt um unser Leben, um andere Menschen geht, für die wir hoffen, glauben, bitten, beten und auf deine Erfüllung dieser Verheißungen warten. Und genauso im Blick auf die Ewigkeit, dass das wahr wird, sichtbar wird und du uns endlich zu deinen Nachbarn machst. Du weißt, wo die Einzelnen gerade auf dich warten. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du dich da mittendrin zeigst. Amen.